Rhetorik. Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's um die Frage: Erkennst du die unsichtbaren Fäden der Manipulation? Also manch einer unserer Mitmenschen vermag es ja, uns in Richtungen denken und manchmal sogar handeln zu lassen, die wir ursprünglich überhaupt nicht intendiert haben. Klingt skurril? Vielleicht. In der Welt der zauberhaften Rhetorik leben aber auch Artisten, die Worte tanzen lassen und mit Sätzen jonglieren können. Ein guter Grund, finde ich, sich mal mit den Mysterien einiger Manipulationstechniken auseinanderzusetzen. Und ich habe mich auf die Suche gemacht und mal ein paar zusammengetragen hier. Also 9 sind es insgesamt, die ich für dich zusammengetragen habe. Erstens, Gruppenzwang durch soziale Beweise. Also das ist eine Technik, die nutzt den Druck der Gruppenzusammengehörigkeit, um jemanden gefügig zu machen. Also wenn zum Beispiel, nehmen wir halt jetzt einen Verschwörungstheoretiker, der sagt: Alle meine Freunde sind überzeugt, dass die Erde flach ist. Du musst nur mal auf den richtigen Kanälen unterwegs sein, dann kannst du dir endlich auch eine objektive Meinung bilden. Zweitens, das Scarcity-Prinzip. Da geht's ein bisschen um die Knappheit. Das heißt, um die Verknappung oder Begrenztheit von einem Produkt oder von einem Angebot, wo betont wird, dass jetzt bitte Handlungsdruck, also meistens natürlich Kaufdruck, besteht und hier der Druck insgesamt erhöht wird. Wo erlebst du das? Ja, also ich finde bei jedem zweiten Home-Shopping-Kanal, oder? Also wenn dort gesagt wird, vor einigen Minuten waren es insgesamt noch 57 Pullover, aktuell sind es nur noch 13 Stück in Medium und 2 Stück in Small. Also ruf uns schnell an. Wenn du sowas erlebst, dann ist es definitiv das Scarcity-Prinzip. Wir haben aber noch einige. Drittens, der moralische Druck. Aber natürlich auch die Autoritätsgläubigkeit, die können wir da gleich mit zusammennehmen. Beim moralischen Druck ist es so, dass jemand dir einen Gefallen tut oder ein Geschenk gibt und damit einen gewissen Druck erzeugt, dass du jetzt im Gegenzug auch irgendwas hergeben sollst oder er im Gegenzug auch was erhalten sollte. Ich kann mich da noch gut an die Zeit erinnern im Studentenwohnheim, als irgendwie Mitbewohner gesagt haben, du Tatjana, ich habe gestern unser Zimmer aufgeräumt, jetzt schuldest du uns aber einen Gefallen. Wie wär's denn, wenn du jetzt für mich kochst oder für uns alle kochst oder backst oder sonst was machst? Also dieses tat for tit, du machst was, eigentlich schenkst du jemandem was und damit wird so ein bisschen ein moralischer Druck, die Reziprozität, nennt man das, wird erzeugt. Da können wir auch gleich den Bereich der Autoritätsgläubigkeit dazu nehmen, denn das basiert auf dem Vertrauen in Personen, manchmal sind es auch Institutionen, mit hohem Ansehen, wo also auch ein gewisser Druck ausgeübt wird. Wenn man dann irgendwie jemand sagt in einer Diskussion, die Experten sagen aber, dass dies die beste Lösung ist, also sollten wir auch wirklich auf sie hören und ihnen folgen. Also auch hier wird so ein bisschen ein Druck mit einer Autorität gebaut. Jetzt nicht unbedingt ein moralischer, aber auch so ein bisschen, es gibt ja Leute, die sich damit beschäftigt haben. Viertens, die Ankerpunkttechnik. Das ist was, das erlebst du bei jedem Black Friday, der arbeitet mit solchen Manipulationstechniken. Da wird mutmaßlich ein hoher Ausgangspreis oder Wert angesetzt, um dann ein vermeintliches Schnäppchen anzubieten. Also was haben wir da? Ursprünglich kostete dieses Fahrrad 1.000 Euro, aber heute bekommst du es für 500. Das kennt man natürlich bei Aktionen vor Weihnachten oder bei jedem Summer Sale oder bei jedem Winter, ich weiß nicht, Winterausverkauf, da sind es die Dinge. Wenn man dann ein bisschen am Preisschild kratzt, kann man oft sehen, um so viel teurer war es gar nicht. Aber das ist eine Ankerpunkt-Taktik, hier zuerst den großen Preis zu nehmen und dir dann das Schnäppchen zu verkaufen. Fünftens, manipulative Fragen und Suggestionen. Also bestimmt ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass durch geschicktes Formulieren von manchen Menschen oder auch durch Fragen stellen, andere so ein Stückchen gezwungen werden, die gewünschte Antwort zu geben oder dass man bei anderen eine gewünschte Antwort provoziert und dass das, ja, manche besser beeinflussen können als andere. Ich denke da jetzt zum Beispiel, wenn jemand sagt, so ein bisschen suggestiv, na geh, du willst aber sicher nicht, dass unsere Umwelt weiterhin verschmutzt wird. Also bitte verzicht doch auf das und mach das. Das ist so ein bisschen eine manipulative und suggestive Form. Sechstens, negatives Framing und Dysphemismus. Beim negativen Framing, also Euphemismus machen wir mal zuerst, ist die Schönfärberei, ist der Dysphemismus demnach jemanden bewusst schlechter zu stellen. Also was wäre das jetzt, wenn man zur Stewardess Saftschubse sagt oder wenn man zum Kellner Schankmoped sagt, dann ist das ein Dysphemismus. Und das gibt's natürlich auch beim Negativ-Framing, wenn man jetzt auch spaßhalber irgendjemanden als schlechter dastehen lässt, dann ist das auch bereits eine Manipulation, weil es macht was mit uns. Also Beispiel, wenn eine Freundin sagt, wow, du hast wirklich einen einzigartigen Modestil. Ich wusste gar nicht, dass Bodyshaming so im Trend liegt. Dann will sie dir in Wirklichkeit sagen, das Ding schaut nicht optimal aus, das sitzt auf an allen Ecken und Hüften und so weiter. Aber es ist natürlich ein negatives Framing und ganz klar auch eine Manipulation, weil man sich danach wahrscheinlich was anderes anziehen geht. Siebtens, Gaslighting. Gaslighting ist eine sehr moderne Form, die natürlich auch mit den digitalen Medien einhergezogen ist, aber die es früher auch schon gab, eine Form der Manipulation, bei der jemand die Realität des anderen in Frage stellt und so ein bisschen versucht, naja, wie in Horrorfilmen, jemanden in den Wahnsinn zu treiben oder versucht, sie oder ihn an ihrem Verstand zweifeln zu lassen. Sehr oft kommt das in Beziehungen vor. Wenn der Partner sagt, du, ich habe nie gesagt, dass ich heute Abend mitkomme. Das musst du wohl geträumt haben. Also du bildest dir immer Sachen ein. Wo man aber weiß, wir haben drüber gesprochen. Und wo man weiß, eigentlich war es vom Geschmack her akkordiert, dass man da miteinander hingeht. Das ist Gaslighting. Achtens, Schuldgefühle erzeugen. Natürlich ist es eine Manipulationsform, wenn man jemanden Vorwürfe macht oder ihn für irgendwas verantwortlich zeichnen lässt. Ja, das ist natürlich was, wo man dann Einfluss gewinnen kann. Auch was, was übrigens Eltern machen, schwarze Pädagogik, was aber auch in einer Paardynamik vorkommt. Aber auch am Arbeitsplatz. Also wenn der Arbeitskollege zum Beispiel sagt, ich habe meine Deadline verpasst, weil ich auf dich gewartet habe. Du wolltest doch gestern einen Teil schicken. Jetzt sind wir insgesamt zu spät. Also wo man natürlich sagen kann, vielleicht stimmt's, aber er hätte sich ja auch früher melden können. Und selbstverständlich ist es eine Manipulation, da jetzt die Schuldenstücke zu verteilen und nicht zu sagen, du, ich hätte da gestern auch noch aktiv werden müssen, sondern du bist schuld, jetzt hab ich's deswegen und jetzt stehen wir beide blöd da. Neuntens, der Confirmation Bias. Ich habe das Gefühl, das ist was, was viele auch schon spüren, denn diese Technik nutzt den Hang der Menschen, nur jene Informationen zu suchen, die ihre bestehenden Überzeugungen bestätigt. Also Confirmation Bias, wenn mir nur reingespült wird oder ich mir da in der Filterbubble nur reinziehe, was ich eh selber finde und dadurch natürlich sehr selbstbewusst und vollmundig und resolut mein Weltbild nach außen vertrete, hat aber viel damit zu tun, dass mir Algorithmen möglicherweise genau spiegeln, was ich eh finde. Also auch Politiker machen das zum Teil, ja nicht einmal so subtil, sondern auf der Zeile, habe ich schon gehört in Wahlkämpfen, wenn jemand sagt, habt ihr bemerkt, dass alle glücklich sind mit unserer Entscheidung? Das beweist doch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Naja, natürlich ist es ein reiner Confirmation Bias. Ich habe dir diese 9 Manipulationen mal zusammengenommen, weil ich das Gefühl habe, es sind so oft Situationen, wo wir den Eindruck haben, war das jetzt überhaupt eine Manipulation? Ich fühle mich aber komisch. Und ich meine, du hast eh gemerkt, es ist gar nicht so leicht, sie voneinander zu trennen, denn sehr oft rinnt die eine verknüpft mit der anderen in unsere Welt hinein. Aber in der Welt der dunklen Rhetorik ist eben nicht so, wie es scheint. Fazit. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass Manipulationstechniken in verschiedenen Situationen auftreten können. In der Politik, der Werbung, in Verkaufsgesprächen, aber natürlich auch in unseren, ja, höchstpersönlichen Beziehungen. Und indem man sie erkennt, kann man besser auf sie reagieren und deswegen auch fundiertere Entscheidungen treffen. In der heutigen Podcast-Folge geht's um deinen Wortschatz, deine Welt der Möglichkeiten. Die Sprache ist gleichsam der Leib des Denkens. Davon war Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ein deutscher Philosoph, bis zu seinem Tod überzeugt. Und ich finde, er hat recht. Sprechen und Denken hängen schon eng zusammen. Denn wenn du überlegst, Menschen, die sprachlich reich sind und sich auch gewandt ausdrücken können, denen wird oft mehr zugetraut und sehr oft verdienen gute Redner einfach dann mehr Geld. Und die Größe des Wortschatzes hängt von unserer Umgebung, dem Kulturkreis, aus dem wir kommen, ab, von den Menschen, mit denen wir uns umgeben, natürlich auch dem Milieu, wo wir aufgewachsen sind, und von unseren Interessensgebieten. Aber auch von unserer Gesundheit. Dass das immer wieder auch eine Rolle spielt, ist was, was wir in jungen Jahren oft vergessen, aber das kann den Wortschatz über Nacht verringern. Bei einem Schlaganfall beispielsweise sind für viele Patienten hunderte Wörter von einem Tag auf den anderen plötzlich gelöscht, und darunter befinden sich schmerzlicherweise dann auch Kernwörter. Kernwörter, die für den Alltag gebraucht werden, wo dann jemand das Wort Miete nicht mehr weiß oder man sagt, du, was zahlt der nicht? Ah, die Miete, okay. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das mit dem Wortschatz überhaupt ist. Also die deutsche Sprache besteht aus knapp 500.000 Wörtern. Das ist wirklich viel und nur noch vom Englischen übertroffen, das so, ja, 600, 650.000 hat. Die aktuelle Ausgabe des Dudens beispielsweise enthält rund 145.000 Stichwörter. Und davon verwenden wir täglich nur einen Bruchteil. Durchschnittliche Menschen verstehen bis zu 50.000 Begriffe, je nach ihren Interessen und aus welchem Bildungsmilieu sie kommen, eh klar. Und sehr oft auch abhängig vom Lebensalter, also Sechsjährige wahrscheinlich auch noch nicht. Und Goethe soll da so ein richtiger Tausendsasser gewesen sein, denn zu seinem natürlichen sprachlichen Horizont gehörten angeblich 80.000 Wörter. Und das ist wirklich viel. Also das ist richtig viel. Vergleichsweise wurden für Luthers deutsche Schriften 23.000 Wörter gezählt. Und noch eine andere Zahl habe ich bei Shakespeare, waren es sogar 29.000. Einer meiner Lieblingslyriker ist Rainer Maria Rilke, und wenn man alle Rilke-Gedichte zusammennimmt, kommt man übrigens auf lediglich 5.000 Begriffe. Man muss also selbst für Lyrik nicht unbedingt prosaisch sein. Also, ha! Und jetzt so ein bisschen, was bei den Schriftstellern das Ranking um die knackigsten Formulierungen sind. Das sind natürlich für uns in der Wissensgesellschaften gut und verständlich geführte Gespräche, wo man dann nicht morgen nachwassern, nachtelefonieren, irgendwie nach-E-Mailen muss, weil keinem mehr klar ist, wer macht was bis wann, was ist besprochen worden. Und da finde ich, lohnt sich so ein bisschen der Blick auf die unterschiedlichen Gattungen des Wortschatzes. Da haben wir erstens den aktiven Wortschatz. Der aktive Wortschatz, das weißt du bestimmt, das sind jene Wörter, die wir eben in Redesituationen oder auch beim Schreiben aktiv verwenden. Mit einem durchschnittlich gebildeten erwachsenen Muttersprachler, naja, da sind wir dabei bei zwischen 12.000 und 16.000 Wörtern. Also das ist dann schon irgendwie was, wo man sagt, na okay, mit dem kann man schon ein bisschen reden. Dann haben wir zweitens den passiven Wortschatz. Da kennst du, glaube ich, den Unterschied auch noch. Das sind alle Wörter, die ein Mensch kennt. Also die, wenn wir sie irgendwo hören, lesen oder im Fernsehen oder sonst irgendwo verstehen, die wir dekodieren können. Und das sind rund 50.000 Begriffe, die jeder jetzt zuzüglich zu den Aktiven, eben, die er in Präsentationen oder Telefonaten unmittelbar verwendet, wenn er sie hört, versteht. Also es ist gar nicht so wenig. Es ist übrigens auch interessant, wenn Menschen sagen, nein, ich kann kein Französisch oder ich habe nie Italienisch gelernt oder nie Spanisch. Und man sagt ihnen aber dann, okay, also Restaurant oder Crème Brûlée, sehr oft ist es auch der kulinarische Wortschatz, da gibt es eigentlich eine ganze Reihe an Dingen, die sie verstehen, obwohl sie das Gefühl haben, ich kann die Sprache ja gar nicht. Und da sind wir dort bei dem, was sie nicht können, nämlich den sogenannten Grundwortschatz. Drittens. Unter dem Grundwortschatz versteht man die Kernwörter. Und ein Kernwort, also wenn wir heute eine neue Sprache lernen, dann sind es genau die Wörter, die wir brauchen, damit so 85% der Texterfassung, die sind nötig, um eine Sprache so einigermaßen zu beherrschen. Und deswegen ist auch kein Zufall, ganz egal, welche Sprache in meinem Leben ich gelernt habe. Und da war ja, also klar, 12 Jahre Englisch dabei, da war Französisch maturiert, mon Dieu. Da war natürlich auch Spanisch dabei, auch Italienisch. Immer geht's los mit Zahlen, Pronomen, Verben, Substantiven. Was gehört noch so zu den Kernwörtern? Adjektive, also Eigenschaftswörter, Präpositionen, vor, über, unter. Fragewörter, weil wir müssen ja Frage formulieren können, dann die Antwortwörter und auch, was sie uns gequält haben in Französisch mit den Konjunktiven. Also insgesamt sind es ungefähr 1285 Wörter, die du brauchst, damit du so einigermaßen, also eben 85% der Texterfassung einer Sprache beherrschst. Viertens, das Fachvokabular. Oh ja. Das ist von der Branche abhängig, ganz klar. Also in jeder Branche gibt es sowas wie spezielle Begriffe, Fachausdrücke, Berufsjargon, Berufsvokabeln, die man irgendwie nur in dem Bereich des Berufsfeldes versteht oder auch in der wissenschaftlichen Disziplin oder eben auch in anderen Interessensgebieten. Ich finde, Mediziner sind ein gutes Beispiel, wo es da irgendwie einen mieten musst oder irgendwie zu einem gehen musst, damit du weißt, was der andere im Befund geschrieben hat. Anwälte, oder? Also ich meine Juristen, du musst dir einen mieten, damit du weißt, was hat der andere eigentlich gesagt. Das ist sowas Fachvokabular. Und da muss man gerade bei Abkürzungen, finde ich, aufpassen. Da haben wir Dinge wie KV. KV heißt für den einen, für den Gewerkschafter, der Kollektivvertrag. Ich habe jetzt gehört, in der Schule ist es die Abkürzung für Kindsvater, also wer das Kind abholt. Und es kann natürlich auch wieder im Schulwesen der Klassenvorstand sein. Bei OG haben wir auf der einen Seite, wenn das Wort OG fällt, dann heißt es für den Immobilienmakler, ja klar, das Obergeschoss. Für den Juristen ist es das Opiumgesetz und für, ja, vielleicht den Militärstrategen ist es das Oberstgesetz. Also auch da immer darauf achten, versteht jemand die Abkürzung, die wir da in unserer Branche verwenden. Fünftens, der Alltagswortschatz. Das sind also jetzt die Wörter, die du im täglichen Leben, wenn du verreist, wenn du irgendwie einkaufst, wenn du kochst, wenn du deine alltäglichen Gespräche führst, in sämtlichen Situationen verwendest. Das sind bedauerlicherweise bei uns Menschen nicht allzu viele. Und je weniger wir reden, es gibt ja auch Menschen, die irgendwie verstummen oder wenn sie älter werden, gar nicht mehr so viel Besuch haben, die dann auch weniger werden, wo man eben schauen muss, dass man den immer wieder auch erweitert und zum Beispiel durch Podcasts fit hält. Sechstens, Slang. Darunter versteht man Jugendwörter und jedes Jahr kriegen wir ja ein neues Jugendwort des Jahres präsentiert, also informelle Wörter und Ausdrücke, die jetzt ja wahrscheinlich einer spezifischen sozialen Gruppe oder auch einer Subkultur zuordnenbar sind. Das sind Wörter wie Euder, Bratan, oder auch so Begriffe wie ab in die Falle. Also Worte, die man jetzt nicht im Hochdeutschen verwenden würde. Bro, ja, also auch so zum Teil ein bisschen eingedeutschte. Slang gibt's eine ganze Menge. Siebentens, Archaismen. Früher hieß Hashtag noch Raute. Und Lifehack war Trick 17. Menschen, die nach der Jahrtausendkante geboren wurden, und das merke ich auch an der Uni oder auch bei meinen Studierenden immer wieder, die können gar nicht mehr übersetzen und die wissen nicht, was unter dem Begriff Fisimatenten gemeint ist, was Bauchpinseln bedeutet oder was ein Mumpitz ist. Also Wir verlieren natürlich auch viele Wörter. Wenn du jetzt Archaismen übersetzen magst, dann kann man sagen, man versteht darunter Sprachfossile, alter Wortschatz, der einer jüngeren Generation gänzlich unbekannt ist und daher auch nicht mehr verstanden wird. Und da gibt's natürlich viele. Jedes Monat, jedes Jahr verlieren wir viele Wörter aus dem Duden. Natürlich kommen auch neue mit dazu. Also wenn ich jetzt denke an poussieren oder tirillieren oder das Lichtspielhaus, ist alles aus dem Duden gestrichen, weil es ist halt heute das Kino, keiner kennt mehr das Lichtspielhaus. Dafür kommen auch neue dazu. Was zum Beispiel? Also in den 50er Jahren hat bestimmt noch kein Mensch gewusst, was eine Fanmeile ist, was ein Heizpilz ist oder eine Poolnudel. Ja, also auch da ist es natürlich Sprache immer im Wandel und es gibt welche, die fliegen raus und es kommen neue dazu. Achtens, Lehnwörter. Internationale Lehnwörter, das sind Wörter, die aus anderen Sprachen übernommen wurden und in die eigene Sprache integriert werden. Also Beispiel für viele, die glauben, das sind so deutsche Wörter. Wir wissen, ganz, ganz viel kommt aus dem Englischen, Französischen, Lateinischen, Griechischen. Das Wort Computer, Surfen, Song kommt, ja, klar, aus dem Englischen. Restaurant und Hotel aus Frankreich. Auto, Telefon und Musik. Woher kommt das? Aus Griechenland. Und da haben wir natürlich auch so Dinge. Viele Worte haben verschiedene etymologische Ursprünge, andere Herkunftsländer, was ich auch immer ganz spannend finde zu schauen, wo kommt's her. Und das Letzte, was ich dir mitgebe bei dieser Unterscheidung des Wortschatzes, sind Homonyme und Homophone. Darunter versteht man Wörter, die sehen gleich aus, also im Fall von Homonymen, und klingen auch gleich im Fall von Homophonen, haben aber völlig unterschiedliche Bedeutung. Also nehmen wir mal das Wort Bank. Bank kann auf der einen Seite ein Finanzinstitut sein und auf der anderen Seite eine Sitzgelegenheit im Park. Beides schreibt man gleich und ist was anderes. Ist oft, finde ich, auch bei ausländischen Gästen, die unsere Sprache lernen, gar nicht so leicht, ihnen zu erklären, warum man sagt, geh von der Bremse weg und hier ist ein Weg. Man schreibt's gleich, hat aber völlig andere Bedeutung. Was wäre jetzt ein Beispiel für ein Homophon? Das sind ja Wörter, die ähnlich klingen, aber andere Bedeutung haben. Da fällt mir jetzt aus dem Englischen ein, das Wort Flower ist auf der einen Seite die Blume, auf der anderen Seite das Mehl. Und da haben wir dann so ein Beispiel für ein Homophon. Und ich finde aber, also gerade beim Wortschatz lohnt sich schon nach der Schulzeit und jenseits der Alma Mater noch ein bisschen an seiner eigenen Bildungssprache zu arbeiten. Und das wäre ich auch immer wieder gefragt, Tatjana, was hilft? Hilft Lesen? Ja, also gerne, lies regelmäßig Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, aber nicht nur einfach so, sondern schau, dass du dir auch notier dir unbekannte Wörter, schlag ihren Ursprung, ihre etymologische Bedeutung auch mal nach, dann hat's einen Sinn und dann bereichert's natürlich. Ich mag Wortschatzbücher. Also ich kann da stundenlang drin schmökern. Ich find's gut, wenn man die verwendet, wenn man auch neue Begriffe lernt, wenn man interessante Wörter versucht, in den Alltag einzubauen. Aber bitte nicht um jeden Preis und bitte nicht gekünstelt, weil ich find, man hört's, wenn jemand jetzt gerade ganz stolz ist auf ein neues Wort, das er in jeden zweiten Satz anbringt. Schreiben hilft. Schreib Tagebuch, Essay, Journaling, Geschichten, versuch dabei auch neue Ausdrücke oder Wörter einzubauen und verlass diesen Modalverb-Wortschatz. Also weg mit Worten wie dürfen, mögen, sollen, müssen, wollen. Das ist immer ein bisschen grau und erzeugt keine Bilder, sondern kümmere dich um das aktive Verwenden von frischen Wörtern. Das macht sich erstens einmal bezahlt für den Leser und zweitens natürlich kannst du sie auch besser behalten, wenn du da Dinge versuchst, auch für dich ein bisschen gehobener und schöner zu formulieren. Ich mag auch Wortschatz-Apps und da gibt's welche, die sind völlig gratis und super. Was kann ich dir empfehlen? Ich habe zuletzt für meine Studierenden die App Wortschatz-Bildungssprache verwendet. Also die finde ich super, da erfährst du, kannst schauen, auch so ein bisschen taktil, verstehst du das Wort? Da gibt's dann auch was, wo man so ein bisschen weiterkommt, so à la Duolingo und Babbel und so weiter, also wo man Dinge sammeln kann. Dann kannst du dir Beispiele geben lassen, also eine interaktive Übung, um das auch im gesamten Kontext Sätze zu haben, wo man es richtig verwendet. Es gibt Wiederholungen zum Festigen, aber es gibt viele Apps. Also ich denke an Memrise oder Anki, also da gibt's wirklich eine ganze Menge. Ich finde es auch wichtig, den Kontext sich immer anzuschauen. Lerne Wörter eben in ihrem Kontext. Also lies Beispielsätze und versuch zu verstehen, wie das Wort in verschiedenen Situationen verwendet wird. Denn nichts ist peinlicher, als wenn jemand jetzt irgendwie ein neues Wort gelernt hat, aber es stimmt halt einfach nicht. Ich erlebe das momentan bei meinen Enkeltöchtern, wo ich sage, ist ja super, dass du ein neues Wort hast, aber da stimmt halt der Kontext gar nicht. Das bedeutet, lerne nicht nur einzelne Wörter, sondern kümmere dich auch um die Wortfamilie, nennt man das, also Begriffe, Ableitungen, weil man so ein tieferes Verständnis auch entwickelt. Ich bin der totale Fan von Wortschatzspielen. Ich war jetzt mit meinen Kindern, und ich meine, die sind nicht klein, meine Tochter ist 33, mein Sohn ist 18, in Südfrankreich, und wir haben dann abends das Spiel gehabt, Just One, da darfst du nur ein Wort verwenden, war übrigens, ich glaube, vor Jahren, also 2019 schon mal Spiel des Jahres, und das macht mega Spaß. Auch Dinge wie Wortblitz oder Hasste Worte gibt's auch ein Spiel, das heißt so. Das garantiert Spaß für die ganze Familie und hilft wirklich, den Wortschatz für alle zu erweitern, während wir scheinbar nur spielen. Also ich fand das super. Und ich finde, du kannst Wortschatz erweitern mit Hörverständnis. Also hör dir Podcasts mit intellektuellen Denkern an. Ich denke jetzt zum Beispiel, was sind so Podcasts, die ich regelmäßig höre? Jeden Freitag kommt Lanz und Brecht raus. Also wurscht, wie mir jetzt zum Markus Lanz steht, das ist auch nicht jemand, den ich vor dem Podcast besonders mögen habe, oder zu Richard David Brecht, aber sie schaffen es schon, ein Thema in die Tiefe zu ventilieren, und da sind immer wieder auch neue Ausdrücke mit dabei. Du weißt, dass ich einen zweiten Podcast-Kanal noch habe, außer Rhetorik, Tipps und Tools. Hör mal rein in den Talk mit Tatjana. Dort mache ich Interviews mit Denkern der Gegenwart. Konrad Paul Lissmann war da zu Gast kürzlich. Oder eben, ja, Bundeskanzler querbeet. Also alle möglichen Menschen, die zurzeit Opinion Leader sind und auch so diese Welt ein bisschen mitgestalten, wo ich auch das Gefühl habe, die ja verfügen über den guten Wortschatz. Und da kann man bestimmt auch was lernen. Fazit? An der Schule des Sprechens nehmen wir uns Aristoteles und Sokrates zum Vorbild. In Rhetorik-Spin-Trainings werden da so Diskussionstechniken, aber natürlich auch der Wortschatz erweitert. Und ich habe jetzt kürzlich, und da bin ich sehr stolz drauf, ein neues Spin-Training ins Leben gerufen, das super angenommen wurde, nämlich für die Late-Night-Worker. Wir haben ja unter unseren Kunden auch viele, die dann abends noch in der Kanzlei oder in der Ordination sitzen. Und das ist so ein Spin-Training von 20 bis 22 Uhr. Und der heißt eben Late-Night-Spin, wo man den eigenen Wortschatz erweitern kann. Das heißt, da lernt man neue Begriffe und erkennt, dass auch Ludwig Wittgenstein Recht behielt, als er gesagt hat, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. In der heutigen Podcast-Folge gehen wir der Frage nach Self-Care. Wie geht das? Selbstfürsorge ist in aller Munde, nur was bedeutet das? Ich habe in einer meiner letzten Clubhouse-Sessions genau zu diesem Thema einen Raum aufgemacht, und das war ein Gewusel mit unterschiedlichen Ideen und Menschen, die gesagt haben, also die eine Hörerin hat gemeint, Self-Care isn't selfish, die andere hat schön einen Bogen gespannt von Eigenfürsorge, von Körper, Geist und Seele. Irgendwann hat einer eingebracht, und das fand ich sehr clever, schon auch drüber zu reden, wie ist das Management der eigenen Emotionen. Self-Care ist nicht mit Beauty-Tagen zu verwechseln oder mit einem Wellness-Aufenthalt. Natürlich kann es auch hilfreich sein, wenn man den brüchigen Haarspitzen mal irgendwie mehr Aufmerksamkeit zukommen lässt oder widmet oder sich eine wohltuende Maske aufs Gesicht legt, weil wir ganz viel Social Jetlag auch haben und das unsere Haut trocken macht. Aber vielleicht ist es nicht unbedingt der Kurztrip in die Therme nach einer stressigen Arbeitswoche, sondern Self-Care hat viel mehr mit unserem inneren Management der Emotionen zu tun. Also neben den äußeren Beauty-Aspekten und einem verantwortungsvollen Gesundheitsbewusstsein geht's bei Selfcare ein Stückchen um die Art, wie wir mit uns selber sprechen. Also schaffst du es zum Beispiel, dir in angespannten Zeiten Trost zuzusprechen? Kannst du dich nach Fehlschlägen auch selber wieder motivieren und aufbauen? Wann hat dich deine innere Stimme das letzte Mal vor einer unklugen Entscheidung gewarnt? Nicht allen gelingt es übrigens, sich nach Niederlagen wie Jobverlust, Trennung oder einem Gesundheitsproblem, sich wieder selber so zu coachen, damit man sich einen Neustart verschafft. Es hat immer was zu tun mit Definieren und Reflektieren. Und da hat Sokrates recht, er hat mal gesagt, der Beginn der Weisheit ist die Definition der Begriffe. Und für optimales Self-Coaching ist immer Selbstreflexion klare Voraussetzung. Und da habe ich dir so ein paar Fragen zusammengeschrieben, die bei dir losgehen könnten, um mal zu schauen, wie bist denn du da aufgestellt? Kennst du die inneren Glaubenssätze? Kannst du die benennen, mit denen du dich gelegentlich selber klein hältst? Bist du finanziell ausreichend abgesichert? Also mehr Geld vertragen wir alle, aber bist du finanziell gesund im Sinne von ausreichend abgesichert? Wie lassen sich Arbeit und deine innere Uhr am besten synchronisieren? Wie sieht dein Pausenmanagement aus? Vielleicht übrigens auch mal deine Atempausen. Einatmen, ausatmen. In welchen Bereichen des Lebens bräuchtest du mehr Hygiene? Und zwar jetzt durchaus auch im übertriebenen Sinn. Also möglicherweise auch im Wohnbereich, aber auch in der Beziehung, in irgendeiner Verbindung zu anderen. Wo bräuchte es da mehr auch Psychosauberkeit? Hast du je ergründet, was dir richtig gut tut? Verbunden mit der Frage, welche Beschäftigung bereitet dir Freude? Also wenn ich das bei mir nehme, mich freut's. Ja, manchmal mehr als im Urlaub zu stehen, das ist natürlich auch super, wo die Moskitos rum. Ja, dann nachher mich mit den Fotos auseinanderzusetzen, mir zu überlegen, was bringe ich irgendwo hin oder mich kreativ zu beschäftigen mit Themen, wo man dann in den Flow kommt. Und was ist es bei dir? Bist du eine Lerche oder eine Eule? Manche gehen einfach zu spät ins Bett, weil sie die Zeit vertrödeln und die wären jetzt gar nicht die großen Nachtmenschen. Also was bist du wirklich von deiner Veranlagung her? Da hat Jean Giraudoux in dem Zusammenhang auch was gesagt, was ganz gut zu unserem Thema der inneren Kommunikation passt. Man führt nicht mehr genug Selbstgespräche heutzutage. Offenbar hat man Angst, sich selber die Meinung zu sagen. Und da sind wir natürlich bei einem Thema, das heißt erkennen, benennen und umsetzen. Denn diese Kommunikation, angesprochen von Jean Giraudoux, gelungene Kommunikation hat viel mit Eigenfürsorge zu tun. Manchmal sollte man auch andere schlicht um Hilfe bitten, denn wenn man nichts sagen, also niemand kann deine Gedanken lesen. Und wieder ein anderes Mal ist es wichtig, klare Grenzen zu formulieren, selbst den liebenden Menschen gegenüber, die es doch nur gut mit uns meinen. Durch verständliche Worte, zugewandtes Verhalten, aber auch klar zu machen, wo hier ungriffiges Verhalten da ist, wo du dich selber vielleicht bewahren willst. Da braucht's dann manchmal auch nur ein klares Nein, bitte nicht. Fazit: Viele Menschen führen Tagebuch. Ich empfehle seit Jahrzehnten ein Audio-Diary am Smartphone als Blick nach innen zum Journaling anzulegen. Denn es zwingt uns, durch kurze Aufnahmen den eigenen Prozess Revue passieren zu lassen und anstehende Veränderungen auch selber zu formulieren. Daran liegt es nämlich manchmal. Was brauche ich denn? Jeder kann diese Nachrichten aufnehmen und nach Wunsch übrigens auch versperren, also falls das eine Sorge ist. Voice-Memos sind der dokumentierte Beginn von Heilung, weil wir hören können, wodurch wir uns tatsächlich entwickelt haben. Und die New York Times hat recht. Journaling, one of the more effective forms of self-care, is also happily one of the cheapest. In der heutigen Podcast-Folge geht's um die Killerkönige. Was sind Killerkönige? Wir wissen, dass nicht jeder Angriff uns gleichermaßen berührt oder provoziert und nicht jede Killerphrase, also so eine Kommunikationsblockade, uns gleichermaßen nervt. Viel eher bringen uns ganz besondere Charaktere schneller auf die Palme als andere. Also gerade in Kommunikationsprofilings habe ich oft analysiert, dass eine Killerphrase vom einen aus dem Mund des anderen zur Explosion führen würden, wogegen, ja, wenn das jemand sagt, mit dem man nicht so einen Stress hat, dann kann man es sogar manchmal überhören. Also wer sein Gegenüber richtig einschätzt, der kann schneller und souveräner kontern. Und deswegen finde ich die Killerkönige, die es natürlich immer in gemischter Form gibt, männlich und weiblich und in allen möglichen Mischformen untereinander, aber finde ich es wert, mal dorthin zu schauen. Erstens, der Ignoranzler. Ignoranzler sind bodenständig, gesellig, und geizen nicht mit Tipps, wie man am besten wo zu seinem Recht kommt. Sie wirken sehr entscheidungsstark, das muss man sagen, das ist bemerkenswert. Auch so gelegentlich lässig. Grammatikfehler, wurscht. Hauptsache lustig ist's. Auch ohne Lupe ist schnell klar, dass Selbstreflexion jetzt nicht unbedingt ihre Sache ist. Ignoranzler sind geborene Dilettanten ohne Lampenfieber und dementsprechend wirken sie auch mächtig und überzeugend. Von denen kommen Killerphrasen Marke: Das haben wir immer schon so gemacht. Wieso willst du das jetzt ändern? Das hat sich doch bewährt. Und hier ist natürlich eine Kontermöglichkeit, schnell mal zu hinterfragen, was hat sich bewährt? Oder ist Änderung erst sinnvoll, wenn man mit dem Alten scheitert? Was spricht jetzt dagegen, ja, eine Alternative auszuprobieren? Ist das nicht was, wo wir dann vorbereitet sind für den Ernstfall? Also auf jeden Fall würde ich die Aussage des Ignoranzlers challengen. Aber wir haben noch einen zweiten Typus. Der Spalter. Dissens ist die Maxime von Spaltern, Unruhe schüren, so ein bisschen moralinsauer argumentieren. Das heißt, die Kommunikationslinie hat immer was mit der eigenen Eitelkeit auch zu tun. Aber wie gesagt, sie sind geübte Redner und verunsichern gerne durch Brüskieren und zielen so ein bisschen auf schlechte Gewissen von anderen. Also Spalter könnte eine Killerphrase absondern wie: Na, ich glaube, da musst du jetzt schon präzise sein in deinen Ausführungen. Hast du wirklich das Gefühl, dass du das so um jeden Preis willst? Weil was, wenn das jetzt alle Menschen tun würden? Und das ist natürlich die Gefahr. Erstens einmal tun es ja nicht alle Menschen. Und eine Kontermöglichkeit ist, okay, was befürchtest du da konkret? Wo hast du den Eindruck, dass wenn das mehrere Menschen machen, dass da die große Gefahr da ist? Warum sagst du das so? Also was liegt dahinter? Beim Spalter muss man sehr schnell zurückfragen, weil er eben so ein geübter Redner ist. Und Spalter zielen auch oft aufs Ego. Also von denen kommen auch ganz persönliche Angriffe, Marke. Naja, und du hast wirklich das Gefühl, mit dem Beitrag, also in einer Welt, in der Kinder verhungern, da bringst du jetzt einen wertvollen Beitrag rein? Natürlich nicht, ja. Aber das kann man nicht sagen, sonst wäre es eine Rechtfertigung. Sondern man muss eher dann kontern: Okay, was hat das jetzt konkret damit zu tun? Hast du den Eindruck, dass wir jetzt nur noch Projekte machen dürfen, die dem Weltfrieden helfen? Also ist das jetzt ein schlechter? Also sofort mit einer Gegenfrage würde ich versuchen, diese Geschichte aufzulösen. Drittens, der Dampfplauderer. Der Dampfplauderer meint's nicht böse, aber er redet halt gern. Und es kann lang dauern und er ist entscheidungsschwach. Also wenn man sowas als Chef hat, viel Spaß. Der macht aus jeder Entweder-Oder-Frage eine Sowohl-als-auch-Antwort, sitzt sehr oft tatsächlich zwischen den Stühlen, auch privat zwischen der Ehefrau und der eigenen Mama, zwischen den Mitarbeitern und dem Management. Also das ist halt immer so jemand, Ja, der Dinge nicht auf den Punkt bringt und dann eher kommt mit Killerphrasen. Naja, du musst mich auch verstehen. Ich meine, das kann ich jetzt nicht, das müssen wir situativ entscheiden. Da kann ich doch jetzt nicht das Go geben. Also er mag keine absoluten Entscheidungen treffen. Und da ist schon die Kontermöglichkeit, dem könnte man ein bisschen mit Zeitdruck kommen und sagen, Herbert, wir haben das Angebot jetzt bis 14 Uhr am Tisch liegen. Wenn du jetzt nicht das Go gibst, um 15 Uhr müssen wir nicht mehr drüber reden. Also ein bisschen Zeitdruck. Oder wenn er sagt, was Sie sagen, stimmt absolut. Evaluierungen braucht man. Das erinnert mich an meine letzte Klausur am Semmering und ich kann Ihnen sagen, bla bla bla. Da ist natürlich schon eine gute Kontermöglichkeit, früher einzusteigen und zu sagen, warum konkret finden Sie auch, dass Evaluierungen sinnvoll sind. Also bei den Dampfplauderern kann man zusammenfassen, Ihre Stimme ist meist wohlklingend, aber zu laut. Schachtelsätze und Anekdoten bieten ein üppiges Buffet an sprachlichem Reichtum und manchmal inhaltlicher Leere. Ein klares Ja oder Nein als Zugeständnis gibt's von Ihnen selten. Alles hängt immer davon ab oder kann man momentan nicht so einfach sagen. Das heißt, hier geht's wirklich darum, den Dampfplauderer ein bisschen auch festzunageln. Viertens, die Gschnappige. Die Gschnappige gibt's nicht nur, weil die weibliche Form die ist als Frau. Nein, es gibt sie auch in Form von Männern. Aber jetzt nehmen wir sie mal klischeekorrekt weiblich. Dann kann man sie sehr oft daran erkennen, dass ihre Stimme viel zu hoch ist. Also eine, die sofort in die Kopfstimme abzischt und dazu eine zur Schau gestellte Zickigkeit präsentiert. Im Sinne von, mit mir ist nicht gut Kirschen essen, ich nehme es im Leben ganz genau und auch meistens und schnell persönlich. Das heißt, die Gschnappige, die ist deswegen gefürchtet, weil ihr Gift ist die Killerfrage. Von ihr kommen sehr distanzlose Fragen, die so ein bisschen auch pseudo-tough wirken. Also Beispiel, wenn jetzt irgendwie jemand sich sein Bier geholt hat bei einer Firmenfeier und sich gerade akklimatisiert und dem Treiben so zuschaut und sie stöckelt schon wieder heran und sagt dann, na, Franz, was sagst du? Das ist ein krasses Ambiente, oder? Ich meine, dafür hat unsere Firma 3000 Euro ausgegeben. Wenn der gute Franz mit seinem Bier jetzt nix sagt, was er als Mann vielleicht täte oder maximal sagt, dann ist er gefangen und geschluckt zu einem Zeitpunkt, der nicht unter seiner Kontrolle steht. Denn natürlich sagt die Gschnappige dann, also dem Franz hat's auch nicht gefallen. Hat der Franz nie gesagt. Aber wenn man bei ihr zustimmt, Zustimmung ist bei ihr, oder nix sagen ist bei ihr Zustimmung. Dann geht sie sofort und verkauft einen mit. Deswegen hier ist es sogar ganz wichtig, dass man eine Gegenfrage stellt. Im Sinne von, naja, sag einmal Roswitha, was stört dich dran? Oder wo hättest du lieber gefeiert? Oder was ist dein Vorschlag für die nächste Firmenfeier nächstes Jahr? Also hier muss auf jeden Fall was kommen. Fünftens, der Verharmloser. Verharmloser erkennt man schon so ein bisschen daran, das sind meistens Büro- oder Technokraten, also Menschen, die es ganz genau nehmen mit dem Gesetzestext und den Dingen, die man darf und die man nicht darf und die sich darüber auch ganz genau Bescheid wissen und gerne verharmlosen. Also man erkennt sie an Sätzen wie GGGGG. Ein Typ Marke ordentlich, brav, farblos, die Sprache ist meistens bildleer und nicht wahnsinnig lebendig. Und trotzdem hat er eines kultiviert, er widerspricht wahnsinnig gerne. Also eben um zu verharmlosen. Und da kommen dann Killerphrasen wie, na geh, so arg ist das aber nicht, ich habe das also ganz anders erlebt damals im Meeting. Also bagatellisieren ist seine Leibspeise, das macht er gerne, um neutral oder objektiv zu wirken und damit ja an Instanz zu gewinnen. Aber es sind natürlich immer Kommunikationssperren, und manchmal auch No-Nah-Aussagen, die jetzt das Gespräch nicht wirklich vorantreiben und gelegentlich auch in so einer Art Binsenweisheiten enden. Also im Sinne von, naja, so ist es halt. Oder sag niemals nie. Oder werden wir schauen. Kann nur besser werden. Also so lauter Nullbotschaften. Und da ist es dann schon sinnvoll, mit bei einer Killerphrase auch reinzugehen. Also wenn der zum Beispiel sagt, ich weiß nicht, du, ich habe die letzte Gruppenleitersitzung gar nicht so fad empfunden. Man kann ja nicht jedes Mal das Rad der Zeit neu erfinden. Was willst du machen? Dann ist schon eine Kontermöglichkeit, sich zu überlegen, zu sagen,
Okay, Heinz, was waren jetzt so die spannenden drei Punkte für dich? Oder was ist so der Teil, den du als bemerkenswert mitnimmst? Also ihn schon ein Stückchen dort auch festzunageln. Fazit: Nicht jeder Angriff berührt oder provoziert uns gleichermaßen, haben wir zu Beginn gesagt. Und gerade für die Gespräche in Meetings, offline oder online, ist es wichtig, auch ein bisschen sich anzuschauen, an welchen Killerkönig erinnert mich mein Gegenüber. In der heutigen Podcast-Folge geht's um die Frage, was musst du als Keynote-Speaker alles wissen? Viele Menschen wünschen sich einen Platz auf der Bühne, aber nicht alle kennen die Formate, die es da auch gibt. Und dabei wird der rote Teppich den Rednern mittlerweile bis in den letzten Winkel des Landes ausgerollt. Kaum ein Thema ist zu nischig, um nicht darüber zu berichten. Und da habe ich gefunden, es ist Zeit, sich mal ein bisschen die dramaturgischen Unterschiede anzusehen zwischen einem Referat, einer Rede, einem Vortrag, der Präsentation oder eben der Keynote-Speech. Und ich würde sagen, wir gehen es mal an mit dem Vortrag. Denn das ist wahrscheinlich auch so die allgemeinste Beschreibung, die es gibt für irgendeine mündliche Bühnenpräsentation. Und dabei kann das inhaltlich von der Fotoreise handeln. Das geht vielleicht über einen Impulsvortrag zu einem beruflichen Fachthema. Das hat man oft bei Experten, die dann irgendwie eine neue Methode vorstellen. Oder eben auch einer literarischen Darbietung auf der Bühne. Immer sind's das Interesse am Thema und vor allem die Persönlichkeit des sogenannten Orators. Also diese Kombination wird gebucht, ist das Thema knackig und ja, ist der Vortragende auch jemand, den man kennt oder den man gerne kennenlernen möchte oder der gerade gehypt wird. Und ich merke das auch bei den Anfragen bei uns im eigenen Haus, dass es da nicht immer nur um die Inhalte geht, sondern ganz häufig habe ich da auch eine Funktion zu erledigen als Vortragende. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, Frau Lackner, und Sie sind dann der krönende Abschluss bei der Veranstaltung, damit die Teilnehmenden auch wirklich bis zum Ende am Freitagnachmittag bleiben. Also wo mir schon klar ist, da geht's jetzt nicht nur darum, dass meine Themen super sind, dass ich super bin, sondern es geht um die Funktion, dass die nicht alle nach dem Mittagessen auschecken, sondern dass dann noch quasi Name im Programm am Nachmittag kommt und dann erst nach 16 Uhr die Abreise beginnt. Oder eine andere, die mir gesagt hat, na also ich muss ehrlich sagen, es gibt nicht viele Vortragende, die einen Saal so rocken können und deswegen hätten wir sie gerne dieses Jahr gleich nach der Mittagspause, damit sie alle aus dem Schweinsbratentief rausheben. Okay, also das heißt, meine Aufgabe ist, alle aufwecken, nachdem die Knödel serviert wurden und die Nachspeise verdaut ist. Das heißt, hier geht's um Themen, die relevant sind, aber auch ein Stückchen um die Rednerpersönlichkeit. Und Unternehmen überlegen sich das sehr genau, gerade für Tagungen, Konferenzen, Jahresauftaktsmeetings. Wer eröffnet? Wer spricht wann worüber? Was sagt der eigene Vorstand? Und zu welchem Zeitpunkt? Da wird nichts dem Zufall überlassen. Warum? Schließlich kosten große Firmen-Events richtig viel Geld. Bei uns beispielsweise, was kriege ich für Anfragen? Bei uns trudeln Anfragen rein rund um die Themen Business-Rhetorik, Killer-Phrasen entkräften, Storytelling-Elemente, also sprachliche Bilder, Dinge bildhaft und knackig transportieren, aber auch Schlagfertigkeit und so alle Trends rund um die Kommunikation. Was kommt da in den nächsten Jahren auf uns zu? Das ist was, was bei uns sehr nachgefragt ist. Und damit kommen wir schon zu einer Unterkategorie des Vortrags, nämlich dem Impulsvortrag. Der Impulsvortrag bewegt sich nämlich stilistisch schon sanft in Richtung Keynote. Erkennen kann man es daran, dass er nur noch 20 Minuten dauert, oft zu einem Thema frische Daten gereicht werden mit konkreten Beispielen. Und hier spielt natürlich auch das Dramaturgie-Management nennt man es eine wichtige Rolle, also dieser narrative Anteil. Schafft's ein Redner, Weitererzählwert zu kreieren? Schafft's der auch, andere Menschen zu fesseln? Weil Konferenzen leben, naja, zum Teil auch vom kontroversiellen Austausch und den anschließenden Diskussionen, damit es auch lebhaft ist und sich da was tut. Also die Darbietung darf ruhig auch thematisch so ein paar Ecken und Kanten haben. Was ist die Keynote? Bei der Keynote geht's darum, das Publikum einzustimmen. Denn ursprünglich, also aus dem Englischen kommend, wurde es ja in der Musik eingesetzt. So eine A Cappella-Gruppe, also A Cappella-Chöre, starten, um sich einzusingen, mit einer sogenannten Keynote, einem Einstimmton, damit wir alle nicht irgendwo singen, sondern uns eingebrummt haben. Und im übertragenen Sinne macht genau der Speaker das mit seiner Zuhörerschaft. Er versucht, eine Kernthese oder einen Grundgedanken weiterzureichen, so eine Keynote mitzugeben, eben so einen Kurzimpuls. Und das ist dann sehr oft was, was man bei Breakfast Briefings oder Learning Lunches hört, was man eben so mitnehmen kann als, ja, gute neue Idee, als eine neue These. Ich habe Keynotes auch schon bei Abendveranstaltungen gegeben, also im Rahmen von Galas mit anschließender Diskussion. Keynotes sind also kurze Vorträge. Und wenn man sich jetzt anschaut, der amerikanische Architekt und Grafikdesigner Richard Saul Wurman ist übrigens der Gründer der berühmten TED Talks, der hat daraus ein weltweit richtig erfolgreiches Vortragsbusiness gemacht. Jedes Jahr hatte der die Aufgabe, bei der Innovationskonferenz in Monterey, also in Kalifornien, da irgendwie neue Speaker zu bringen und dann ein tolles Programm herzubringen und das zu leiten und zu gestalten. Und das ist gar nicht so leicht, wenn man da Themengebiete hat wie Technology, Entertainment und Design, also TED, daher kommt die Abkürzung TED. Und da hatte er schon ganz prominente Speaker. Also ich denke da an den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Bill Clinton oder an Jane Goodall, die ich selber auch persönlich kennengelernt habe, eine beeindruckende Frau. Oder Richard Branson, den Mann, der die Virgin Airlines erfunden hat, Bill Gates natürlich auch. Aber auch tolle Österreicher waren auf der Speakerliste. Einer, den man demnächst auch im Talk mit Tatjana hören wird, in meinem anderen Podcast, nämlich Stefan Sagmeister, der bereits 4-mal im TED-Format vorgetragen hat. Und aus diesen TED-Formaten, also Technology, Entertainment, Design, haben sich dann viele Unterformate auch weltweit ausgerollt. Die sogenannten TEDx. TEDx, also TED mit einem X dran, ist so ein Ableger von dem Originalformat und hat dann in vielen Ländern Redner animiert und viele wurden auch nominiert, dass sie da ihre kurzen Themen und knackigen Präsentationen auf die Bühne gebracht haben. Denn nur 18 Minuten darf so eine Keynote lang sein. Also ich weiß es ziemlich genau, denn ich habe mich sehr gefreut. 2022 hatte ich mein TEDx-Debüt in Salzburg und auf YouTube kann man sich sämtliche Speeches der Sprecher aus den letzten Jahren und Jahrzehnten natürlich abrufen und anschauen. Wichtig, also finde ich auch wichtig für viele meiner Kunden, die so Keynotes vorbereiten und sagen, ah Tatjana, ich beginne so mit einem Storytelling-Element. Vorsicht, amerikanisches Storytelling funktioniert im Deutschen nicht 1:1. Also wir blubbern einander nicht an mit, wisst ihr, was mir gestern passiert ist, das ist nicht die Art, wie wir miteinander reden. Das ist natürlich auch im Storytelling, gibt's Mentalitätsunterschiede, die man kennen sollte. Also das heißt, TED-Keynotes dauern 18 Minuten. Üblicherweise werde ich für 25 bis 60 Minuten angefragt. Veranstalter wünschen sich manchmal 90 Minuten, weil eben danach auch eine Diskussion folgen soll. Und damit sind wir bei einer völlig anderen Gattung, die wir eher noch aus Schule und Uni kennen. Das waren Zeiten. Nämlich das Referat. Das gute alte Referat kennen viele vom Studium, wo dann Zahlen, Daten, Fakten rund um ein Themengebiet gesammelt wurden, aufbereitet wurden und dann irgendwie anschaulich gereicht. Am Ende fasst der Referent sein Thema zusammen, das ist ein wichtiger Bestandteil und die gewonnenen Erkenntnisse sind dann so eine, ja zum Schluss so ein Fazit, so ein Statement, eben so eine Summary am Ende. In der Schule haben wir in sämtlichen Sprachen Bücher und Co. präsentiert, also zu den verschiedensten Themen von Mülltrennung über Shakespeare und Goethe. Inhaltliche Angaben zum Autor, zum Beispiel, wenn jemand was geschrieben hat, durften genauso wenig fehlen wie so eine Kurzbeschreibung des Inhalts, also der Plot, damit man da auch so ein bisschen Bescheid weiß, um was geht's in dem Buch, in dem Film. Und zum Schluss eben auch so die persönliche Empfehlung. 5 bis 10 Minuten war so die Redezeit und das ist auch das, was an der Uni ein klassisches Referat ausmacht. In Wahrheit ist jeder Fachvortrag von einem Spezialisten, der zum Beispiel eine Agenda eröffnet, bei einer Fachtagung so eine Art Referat. Denn auch vom Experten erwarten wir, dass er zum Schluss einen Ausblick gibt oder uns vielleicht eine Empfehlung gibt, wo können wir die neue Methode oder seine neuen Erkenntnisse einsetzen. Und damit geht's zur Rede. Also von der Wiege bis zur Bahre, sprichwörtlich, gibt es Redeanlässe und Situationen. Also ich denke jetzt auch an den privaten Bereich, an Hochzeiten, an Begräbnisse, an Ehrungen, an Sponsionen. Ungefähr 5 Minuten sollte so der Richtwert sein. Also die Tischrede vielleicht nur 1 bis 2 Minuten, weil jemand, der bei Tisch, wenn eh schon alle hungrig sind, dann 5 Minuten redet, den aßen wir spätestens dann. Also 1 bis 2 Minuten bei der Tischrede, sonst 5 Minuten. Ja, ich finde, man muss sich auch da Gedanken gemacht haben und auch das geübt haben. Also ich würde so eine Rede zur Geburt, zur Taufe, zur Hochzeit nicht dem Zufall überlassen, sondern schon auch einen Bezug herstellen zwischen Zeit, Ort und den Anwesenden. Was ist also der Grund, warum heute eine Rede fällig ist? Und da kann man auch sehen, dass manche im Zuge ihres Lebens oft gefragt werden, du kannst du was sagen, und andere möglicherweise nie. Hat auch einen Grund. Also zuerst überlegt man sich, finde ich, schriftlich mal, was man sagen mag, beispielsweise über das Brautpaar. Und dann wird die Rede so lange geübt, bis sie sitzt. Und die darf nicht klingen wie eine Lesung, sondern die muss frei sein. Und da kann das Handy, auch das Smartphone, ist ein ausgezeichneter Coach dafür, um entweder mit Video oder Audio sich mal anzuhören, wie klingt denn das? Ist es zu schnell? Ist es zu lahm? Hat es genug Drive? Ist es auch zugewandt genug? Ist es sympathisch genug? Stellt es unsere Ehrengäste auch wirklich in den Mittelpunkt? Wenn das alles passt, dann kann man es ja angehen. Ich denke mir das oft beim Philosophikum in Lech, wo ich also gerne auch zu Gast bin. Naja, da lesen die alten Granden ihre Reden, was manchmal peinlich anmutet. Und dabei sind viele Überlegungen dieser, ja, ehrwürdigen Philosophen anspruchsvoll und wären bestimmt wert, nachgelesen zu werden, aber eben nicht von ihnen selber. Denn eine vorgelesene Darbietung ist immer wenig ansprechend. Professionelle Sprecher und moderne Denker reden deshalb frei. Richard David Precht ist einer, den ich mal interviewt habe, auch im Zusammenhang mit Lech, und den habe ich dort gefragt, ja, wie das so ist mit der Rede. Ich habe ihn darauf angesprochen, weil er war letztlich der Einzige an dem Tag, und das Philosophikum dauert immer von Donnerstag bis Sonntag, und an seinem Tag war er der Einzige von der gesamten Veranstaltung, der freigesprochen hat, ohne Lesung. Und er hat's bestätigt, ja, er braucht schriftliche Vorbereitung, aber die mündliche Darbietung ist eben dann besser nicht vorzulesen. Und damit sind wir, wenn wir über Vorträge, Referate und Reden sprechen, auch ein Stückchen beim Thema Dramaturgie und Rededesign. Reden, Vorträge und gelungene Keynotes brauchen dramaturgischen Schliff. Wo und an welchen Stellen des Vortrags eignen sich vielleicht irgendwelche visuellen Hilfsmittel? Also irgendwie ein Film, der eingespielt wird, oder Fotos oder was auch immer gezeigt wird. Sind meine Folien zu überladen oder auch gut lesbar? Weil manche Farben werden geschluckt vom Beamer und die Größe der Schrift ist sehr oft zu klein. Hat die Rede einen süffigen Titel? Der erste Satz ist letztlich entscheidend, der soll sofort eine Sogwirkung ins Thema garantieren. Später kann man dann auch mit sogenannten Glaubenssätzen aufräumen. Also was ist das? Das sind landläufige Meinungen, die sich in den Köpfen der Menschen über die Jahre festgesetzt haben. Und erst muss er mal Altes weg, bevor Neues Platz im Kopf hat. Parallel dazu sollte man auch immer wieder mit dem Publikum interagieren, weil letztlich man muss schon auch für die Atmosphäre sorgen. Atmosphäre ist harte Arbeit, die fällt nicht von den Wänden, da muss man was tun dafür. Und der letzte Satz, den würde ich auch nie dem Zufall überlassen. Ich bin jemand, der es wirklich nicht mag, wenn jemand auswendig gelernte Sätze hat. Aber der erste und der letzte Satz, die müssen by heart sitzen. Denn der letzte Satz ist der, womit ich den Saal entlade oder entlasse und damit die Menschen wieder ihren eigenen Überlegungen und Bewertungen überlasse und dann danach eben nicht mehr auf sie einwirken kann. Und deswegen ist er auch so wichtig. Und jetzt noch beim Thema Charts oder Folien oder was auch immer man dafür visuelle Transportmittel verwendet. Ich finde es wichtig, präsentier du dich und nicht deine Charts. Da gibt's so diese 10-20-30-Regel und die gebe ich da gerne auch mit. Wofür steht das? Maximal 10 Slides sollten gezeigt werden oder eben Charts. 20 Minuten reichen dafür und die Schriftgröße nicht kleiner als 30 Punkt. Also 10, 20, 30, 10 Folien, 20 Minuten, Schriftgröße 30. Auch zu dieser Minute, jetzt im Moment, gibt's weltweit Millionen Präsentationen, wo vielleicht dann morgen wieder nicht klar ist, was hat der gesagt, da Weitererzählwert nicht gesichert ist. Und das ist auch gerade, wenn ich eine Kundenpräsentation halt wichtig, dass die Kunden wissen, was gibt's für Vorteile, wenn ich bei der Firma buche im Vergleich zu anderen? Wurden die Produkte wirklich auch so vorgestellt, dass die das den Entscheidungsträgern am nächsten oder übernächsten Tag weitererzählen können? Es gibt ganz, ganz viele, die jetzt gerade neu gründen und dann pitchen müssen, ihr Startup pitchen müssen vor möglichen Investoren. Und andere müssen vielleicht konzernintern den neuen Quartalsbericht präsentieren oder die Zahlen darlegen. Fazit: Eine gute Präsentation, egal in welchem Format, braucht die richtige Atemtechnik, klare Artikulation und optimalen Stimmeinsatz. Im Tonstudio wird zum Beispiel bei uns sehr oft werden da Präsentationen vorbereitet, da wird an der Modulation gearbeitet, am nötigen Pausenmanagement, weil halt Monotonie kein guter Botenstoff ist, um frische Ideen oder neue Produkte oder einen Gedanken einer Keynote zu transportieren. Deswegen nimm dein Handy als Coach und schau dir an, wo gefällst du dir, was findest du selber, braucht noch mehr Schwung. Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf meinem Blog. Wo? Auf sprechen.com.